Ja, ich freue mich besonders, Professor Stingel ankündigen zu dürfen. Ich kenne Professor Stingel ja seit vielen, vielen Jahren. Jeder seiner Vorträge ist immer ein Genuss. Wobei ich sagen muss, und das meine ich nicht despektierlich, es ist völlig wurscht, worüber er spricht. Das ist immer faszinierend. Und vor allen Dingen, er ist in der Lage, die Dinge ein bisschen anders zu sehen, als man es normalerweise tut. Das heißt, mit Hausverstand, mit Hinterfragen und so weiter. Und deswegen freue ich mich riesig. Vitamin D, nicht zu viel, nicht zu wenig. Bitte, Georg.
Vielen Dank, lieber Reinhard. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, wie ich zu diesem Vortrag gekommen bin, hat damit zu tun mit der Gesellschaft der Ärzte, wo ich über UV sprechen durfte und natürlich auch im Rahmen von UV über Vitamin D gesprochen habe. Und so schnell wir gar nicht schauen können, habe ich die Einladung zu einem Vitamin D-Vortrag bekommen. Und da mischt sich so einiges aus Wissen und einiges aus Angelesenem. Sie mögen mir hier verzeihen. Zuerst einmal muss man mit etwas aufräumen, was, glaube ich, sehr wichtig ist. Im Unterschied zu den anderen Produkten, über die wir heute sprechen, Vitamin D ist kein Vitamin. Wenn man das ursprünglich nicht wusste, dass der Körper nicht selbst, und zwar unter Zuhilfenahme exogener Faktoren, Vitamin D herstellen kann, und sagt, aha, Vitamin D haben wir nicht, können wir in der aktiven Form nicht produzieren, kam es zum Begriff Vitamin D ist ein Hormon, es ist ein Vitamin, es ist aber kein Vitamin, es ist ein Hormon. Weiß man auch dadurch, weil wenn Sie jemand Vitamin D geben oder sich anschauen, was Vitamin D tut, Vitamin D setzt sich auf Rezeptoren, die in ihrer Struktur Hormonrezeptoren entsprechen. Das heißt, wenn Sie Signal transduzieren über einen Vitamin D-Rezeptor, modulieren Sie die Synthese verschiedenster Hormone. Zweiter Punkt. Vitamin D kommt in zwei Formen vor. Und zwar auf der einen Seite als Vitamin D2 und Vitamin D3. Und auch wenn gewisse Gruppierungen, also zum Beispiel Grüne, das nicht gerne hören, aber es ist einfach so, dass Vitamin D3, nämlich tierisches Vitamin D3, potenter und wirksamer ist als pflanzliches Vitamin D, genannt Vitamin D2. Wie es auch hier steht, Vitamin D2 kommt in Pflanzen vor, Pflanzenmilch, Orangensaft, in allen möglichen Cereals, in Pilzen. Pilze sind sehr reich an Vitamin D2. Was Vitamin D3 betrifft, wie wir alle wissen, kennen die Erzählungen vom Lebertran, Lachs zum Beispiel, die Forelle, Sardinen, Thunfisch und Eier sind so quasi Vitamin D-Bomben. Wofür brauchen wir Vitamin D? Vitamin D ist entscheidend für die Funktion vor allem von drei Systemen: Knochen, Muskel und letztlich auch Funktionstüchtigkeit des Immunsystems. Und über das möchte ich heute ein bisschen sprechen. Okay, wie entsteht Vitamin D? Vitamin D kommt bei uns in der Haut, und zwar primär in der Haut, und zwar im Keratinozyten, in einer Precursor-Form, in einer Vorläufervariante vor, und die heißt 7-Dehydrocholesterol. Und wenn jetzt mit UV, und zwar primär mit UVB bestrahlt wird, dann wird diese Vorstufe des Vitamin Ds in aktives Vitamin D umgewandelt. Und die erste Form, die entsteht, nennt man Calcidiol. Und zwar Calcidiol, auch bekannt als 25-Hydroxyvitamin D3. Das ist jene Substanz, die in der Peripherie zirkuliert und in die Organe geht. In der Niere entsteht dann noch eine noch viel potentere Form, also ein aktiver Metabolit, nämlich das 1,25-Hydroxyvitamin D3. Und jetzt verstehen Sie auch, wenn jemand eine Nierenkrankheit hat, chronische Niereninsuffizienz, dann haben die öfters Probleme, Vitamin D3-Spiegel hochzuhalten, erfordern also eine Unterstützung. Ich möchte jetzt nur einen Punkt machen, der oft vergessen wird. Wenn Vitamin D jetzt synthetisiert wird, zirkuliert, damit wir eine Homöostase behalten und damit Vitamin D wirken kann, braucht es ein Molekül, das Vitamin D bindet. Das heißt, wenn wir zu viel Vitamin D haben, muss mehr gebunden werden. Wenn wir etwas brauchen, muss es von dort freigesetzt werden. Und dieses Vitamin D Binding Protein trägt auch den Namen GC, ein gruppenspezifisches Molekül, zirkuliert im Blut, und ich würde Sie bitten, für etwas, was ich ein bisschen später erwähnen werde, sich den Namen GC zu merken. Also, ultraviolette Strahlung ist nicht nur ein Feind, wie wir es immer hören, und all die Dinge von Non-Melanoma Skin Cancer bis zum Melanom, Hautalterung, Dermatoporose, es hat auch positive Effekte. Nicht jeder weiß das. Wenn Sie eine halbe Stunde in der Woche sich UV exponieren und vielleicht nicht nur das Gesicht oder die Handrücken, dann haben Sie in einer Woche genügend Vitamin D synthetisiert, um Ihren Bedarf zu decken. Also es erfordert alles ein bisschen Vernunft. Jetzt werden Sie fragen, was macht Vitamin D eigentlich? Man muss da sehr aufpassen, weil in Gesundheitspostillien oder so, manchmal leider auch in medizinischen Fachjournalen, wird oft in einem Maße übersimplifiziert, das schwer erträglich ist. Eines ist ganz klar, Vitamin D wird gebraucht zur Aufrechterhaltung der Calciumhomöostase. Wir müssen aus der Nahrung Calcium aufnehmen, gleichzeitig natürlich auch Aufnahme aus dem Knochen, um stabile Spiegel zu halten. Und auch um zu verhindern, dass im Harn zu viel Calcium verloren geht. Also hier ist es ganz entscheidend, dass Vitamin D diese Homöostase macht. Neben diesen, und das ist die wichtigste Funktion von Vitamin D. Daneben gibt es aber auch andere. Und die scheinbar, wenn man das so liest, sind die irgendwie widersprüchlich. Auf der einen Seite führt Vitamin D zu einer Reduktion der Entzündung. Es führt zu einer Modulation des Zellwachstums, und auf das komme ich dann noch kurz zu sprechen. Es führt zu einer Modulation des Glukosemetabolismus und es verändert auch die Tüchtigkeit unserer Abwehr, unseres Immunsystems. Und wenn man so, wie gesagt, die Laienpresse liest, steht überall dort, stärkt das Immunsystem. Nehmen wir uns mehr Vitamin D und dann... Ja. Wenn man sich das aber anschaut, was es wirklich tut, dann ist das Bild dann etwas anderes. Ich gehe jetzt nicht auf die Rachitis ein, das ist bekannt. Zentrale Rolle im Calciumstoffwechsel und die Geschichte Wien 1900, die der Reinhard angesprochen hat, wo die Kinder verhüllt und vermummt waren und dann Rachitis bekommen haben, die kennen wir alle. Das ist heute bei uns sehr selten geworden. Es ist überhaupt selten geworden. Aber schauen wir uns jetzt an, was macht Vitamin D in der Wirtsabwehr? Und wenn man das liest, und das sind alles, können Sie mir glauben, das sind sehr, sehr klar fundierte Aussagen, das ist nicht irgendein, das sind ordentliche Studien. Auf der einen Seite hat man das Gefühl, die Abwehrzellen werden verstärkt. Natural Killer Cells. Sehr gute Daten. Daneben gibt es Zellen, die Immunantwort unterdrücken. Man nennt diese Zellen regulatorische T-Zellen. Es gibt keine potenteren Inducer für diese regulatorischen, immunsupprimierenden T-Zellen als Vitamin D. Das sind eigentlich zwei Dinge, die sich widersprechen. Sie wissen auch, dass die Haut eines der Organe ist, die selbst Antibiotika erzeugt. Die sind ganz wichtig, weil wenn wir die nicht hätten, würden wir da mit Abszess, mit Verunkel, mit Karbunkel und was ich was herumgehen. Man nennt das die antimikrobiellen Peptide. Und das ist ein wesentlicher Punkt, dass Vitamin D die Produktion dieser antimikrobiellen Peptide massiv hinaufreguliert. Also auf der einen Seite Stärkung der Wirtsabwehr durch diese Prozesse, auf der anderen Seite Unterdrückung des Immunsystems durch die Aktivierung regulatorischer T-Zellen, auch wie es hier steht, verminderte Produktion von proinflammatorischen Zytokinen. Also es sind, wenn man hier urteilt, dann muss man sehr, sehr aufpassen. Eines ist klar, dass wenn man mit UV bestrahlt und diese antimikrobiellen Peptide in der Haut hochreguliert, und das war der Punkt, wie sogar ein Dermatologe den Nobelpreis gekriegt hat, das war Finsen, der natürlich nicht gewusst, was er tut. 1905, glaube ich, hat er den Nobelpreis gekriegt, aber der hat beobachtet, wenn jemand Hautinfektionen hatte, Hauttuberkulose, wird UV bestrahlt, dann heilt das ab. Thomas Mann, Zauberberg. Ja. Aber in Wirklichkeit war es die Hochregulierung dieser antimikrobiellen Peptide. Und dann war die Frage eben, wenn man sich das anschaut, kam natürlich die Frage, die jetzt dir gerade, Raimund, gestellt wurde, was macht es denn dann beim Krebs? Das ist nicht trivial, weil vielen Leuten dann geraten wird, sie sollen also möglichst Vitamin D schlucken, dann wird man vielleicht die Abwehr gegen den Krebs verstärken können. Und darüber möchte ich noch, wenn ich darf, noch 2 Minuten reden. Man hat geglaubt, dass durch ein Manuskript, das ist sehr, sehr rezent, das ist wirklich ein tolles Paper zu lesen. Es ist ein Paper, das sowohl Maus als auch Mensch ist. Und das Paper ist heuer im März publiziert worden in Science von Ciampazzolas. Und im Wesentlichen haben die Folgendes gemacht. Die haben gesagt, wir stellen uns, zuerst rede ich über die Maus und dann rede ich über den Menschen. Wir machen eins, wir stellen uns eine Maus her, die erhöhte Vitamin-D-Spiegel hat. Ich habe sie gebeten, sich GC zu merken. Das ist dieses Vitamin-D-Bindungsprotein. Die haben Mäuse gemacht, denen dieses GC fehlt. Daher haben all die Tiere erhöhter Vitamin-D-Spiegel. Und jetzt, zweiter Punkt, also Mäuse mit dieser erhöhten Verfügbarkeit von Vitamin D, weil sie eben dieses GC nicht haben, die hatten gegen transplantable Tumoren eine deutlich bessere Immunantwort als Wildtypmäuse. Das kann man sehr schön sehen. Tun wir uns vielleicht nur auf das eine beschränken. Hier links oben. Und zwar auf der Ordinate die Größe des Tumors. Und jetzt hier in den Symbolen rot oder blau, um welche Tiere handelt es sich. Die, bei denen erhöhte Vitamin-D-Spiegel sind, in rot und in blau der Wildtyp. Also ganz eindeutiger Unterschied im Tier. Das Zweite, was herauskam, und da gehe ich jetzt nicht ins Detail, weil sonst wird's, sonst rede ich zu lang. Das Ganze steht in direkter Beziehung zum intestinalen Mikrobiom. Und zwar, diese Antikrebswirkung in diesem Tiermodell geht nur dann, wenn das intestinale Mikrobiom bestimmte Eigenschaften hat. Und zwar ist es ein Bakterium, das nennt sich Bacteroides fragilis. Bacteroides fragilis. Und wenn man anschaut, dass dieses Mikrobiom bei diesen tumortragenden Mäusen, wenn hier im Darm Bacteroides fragilis dominiert, dann ist das Tumorvolumen enorm gering im Unterschied zum Wildtyp und anderen. Also eigentlich ein tolles Paper. Und dann haben die Leute auch Humanstudien gemacht und haben mit Hilfe von künstlicher Intelligenz sind sie zur Aussage gekommen, dass eine ganze Reihe von Tumoren, wo sie in Rot quasi die Kontrollgruppe sehen und in Blau die Sterne weiter nach unten, dass die Krebshäufigkeit Pankreas, Prostata, Mama und so weiter geringer ist. Und hat gesagt, Vitamin D, die Aussage ist eine sehr starke in dem Paper, ja? Vitamin D korreliert mit einem geringen Risiko, Krebsrisiko und einem verlängerten und erhöhten Überleben der Patienten. Es dauert keine 3 Monate, kommt ein anderes Paper in Europa heraus, auch in einem sehr, sehr, die aber wirklich nur klinische Studie gemacht haben. Also die haben keine, kann man sagen, ist auch nicht so relevant, was in der Maus ist, kann man sehr viel lernen, aber relevant ist, was human passiert. Und die haben eine sehr, sehr beeindruckende, und zwar nur beim Kolonkarzinom. Wir haben heute schon einmal über Kolonkarzinom geredet und da war überhaupt kein Unterschied. Doppelblind, randomisiert, Hochdosis Vitamin D3 führt zu keiner Veränderung beim metastasierenden Kolonkarzinom. Ich weiß nicht genau, wie es sein könnte, wenn wir von der Prävention reden. Aber ich will jetzt nur noch sagen, es gibt natürlich genau das Gegenteil auch. Es gibt Überdosis, aber nicht, wenn Leute zu viel in der Sonne liegen, sondern einfach, weil den Leuten eingetrichtert wird, sie sollen möglichst viel substituieren. Kann auch Symptome machen. Nervensystem, Leute sind verwirrt, kriegen Psychosen, gastrointestinal, Nausea, Erbrechen, Appetitlosigkeit, Bauchschmerzen, Muskelschwäche, eine ganze Reihe von kardiovaskulären, also man soll auch darüber denken, dass man es nicht übertreiben soll. Also in Wirklichkeit ist es so, es gibt sehr, sehr vernünftige Empfehlungen, wie man Vitamin D supplementieren soll. Das ist auch heuer rausgekommen, eine Guideline der Endocrine Society Clinical Practice. Zwischen 1. und 18. Lebensjahr in der Entwicklung und um nahrungsbedingte Rachitis zu verhindern, bei Leuten über 75 Jahren, Schwangerschaft, Hochrisikoprädiabetes. Von Krebs ist hier keine Rede. Also in Wirklichkeit geht es darum, es muss alles mit Maß und Ziel gemacht werden. Danke.
Ja, vielen herzlichen Dank, und vor allen Dingen ist hier wieder zu sehen, dass das Vitamin D nicht nur praktisch mit dem Knochenbau zu tun hat, sondern multiple Funktionen hat. Und wenn Sie im PubMed in die Literatur gehen, das ist eine lange, lange Liste, und heute haben wir es gehört. Gibt es Fragen dazu?
Was ist die Erklärung, dass adipöse Patienten so niedrige Vitamin-D-Spiegel haben?
Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sogar physikalische Ursachen hat. Weil wenn das subkutane, weiße, adipöse Gewebe besonders massiv ist, könnte ich mir vorstellen, dass es zu einer Kompression epithelialer Strukturen kommt. Aber das ist reine Spekulation, ich weiß nicht. Oder einfach vermehrter Verbrauch. Ich könnte mir gut vorstellen, dass entweder Adipozyten oder auch eine Reihe mononuklearer Phagozyten, die es sehr reichhaltig im subkutanen Fettgewebe gibt, dass die vielleicht Rezeptoren haben, und wenn jemand sehr fettleibig ist, dann verbraucht er die möglicherweise.
Ja, das muss ich jetzt vorlesen. Danke vielmals für den tollen Vortrag. Wäre eine regelmäßig niedrig dosierte Tablette besser oder eher einmalig pro Woche hochdosierte Tablette? Danke für den pharmazeutisch und lehrreichen Vortrag. Und welchen Labortest können wir unserem Patienten verschreiben, wenn wir den Verdacht auf eine Vitamin-D-Überdosierung haben?
Wenn man den Verdacht auf eine Überdosierung hat, misst man einfach die Menge an Vitamin D in der Zirkulation. Und zwar das 25-Hydroxy-Vitamin D3, die zirkulierende Form. Und ich glaube, es sind, ich habe es auf einem der Dias drauf, aber ich glaube, es sind 4000 Einheiten pro Milliliter. Und wenn das drüber ist, dann spricht man von einer Überdosierung. Der erste Teil der Frage war?
Ja, die Überdosierung, beziehungsweise hier die Frage ist, ob man das eine tägliche Tablette oder tägliche Tropfen oder einmalig pro Woche.
Ich habe gelesen, also bei den UV-Experimenten genügt es, wenn man einmal in der Woche eine halbe Stunde quasi Sunbathing macht. Ja? Das würde also bedeuten, dass man es im Bolus tun kann. Rein von der Vernunft her ist es wahrscheinlich gescheiter, ich nehme jeden Tag eine geringere Dosis mit dem Problem, dass man eher darauf vergisst.
Ja, dann vielen herzlichen Dank.